hören den Springer Medizin Podcast.
Hallo zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe, den ZFA Talks. Mein Name ist Annika Asfalk und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Schön, dass Sie dabei sind. Tatsächlich bin ich während der Vorbereitung auf diese Folge etwas im Tierreich und der Tierbiologie versunken. Es geht nämlich um Zecken und um die Erkrankungen, die sie übertragen können. Früher hat der gemeine Holzbock die Zeckensaison im Frühsommer eingeleitet, aber es gibt immer mehr andere Gattungen, die sich auch im Winter ziemlich wohlfühlen. Sehr widerstandsfähig ist zum Beispiel die Auwaldzecke. Der geht es auch bei milden Temperaturen sehr gut. Sie stirbt erst bei unter minus 20 Grad. Sie kann außerdem mehrere Wochen auch unter Wasser überleben und sogar einen sanften Waschgang bringt sie ohne Probleme hinter sich. Und diese Veränderungen nehmen natürlich auch Einfluss darauf, wie und wann diese Spinnentiere Krankheiten übertragen. Die Frühsommer-Meningoenzephalitis und auch die Lyme-Borreliose sind gefürchtet und der Umgang in der Praxis ist nicht immer einfach. Wie können die besorgten Patientinnen und Patienten also beraten werden? Wann ist eine weitere Diagnostik sinnvoll? Und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Med. Michael Freitag. Er hat für eine Sonderausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin auch einen Trainingskurs zu diesem Thema verfasst, der uns in dieser Folge begleitet. Hallo Professor Freitag.
Hallo, guten Tag.
Professor Freitag, Sie sind ja einerseits Leiter der Abteilung Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin Oldenburg, aber auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis. Wie oft sind denn im letzten Jahr Patientinnen und Patienten zu Ihnen gekommen mit einem Zeckenstich oder einem vermeintlichen Zeckenstich?
Ja, also im Durchschnitt würde ich sagen zwei bis drei Fälle pro Monat. Ich bin allerdings nur zwei Nachmittage in der Praxis und ein niedergelassener Hausarzt oder eine Hausärztin wird das noch häufiger erleben.
Im Kurs beschreiben Sie ja auch einen Patientenfall, der ja, wie Sie sagen, in sehr vielen Praxen so oder so ähnlich vermutlich auftritt. Ich stelle dir mal ganz kurz vor, ein 46-jähriger Patient, der gerne im Garten arbeitet, bemerkt eben am Vormittag beim Duschen eine Zecke am Unterbauch. Und dann ist er jetzt natürlich besorgt, denn er hat gelesen, dass Zecken gefährliche Erkrankungen verursachen können und bittet um die Entfernung der Zecke. Was ist denn das Erste, was bei diesem Patienten zu tun ist?
Also als Erstes würde ich immer versuchen, den Patienten etwas zu beruhigen. Gerade die Patienten oder Patientinnen, die in die Praxis kommen, ja durchaus beunruhigt sind. Die meisten Patienten würden wir gar nicht sehen, weil die Zecken selber zu Hause entfernen. Dann natürlich eine fachgerechte Entfernung der Zecke und Desinfektion der Einstichstelle.
Und wieso ist es denn wichtig, die Zecke besonders schnell zu entfernen? Also eigentlich ja am besten noch, bevor man in die Praxis kommt, oder?
Genau. Also je länger die Zecke vor Ort an der Haut sitzt und saugt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass speziell die Erreger der Lyme-Borreliose übertragen werden. In den ersten Stunden ist es noch praktisch ausgeschlossen, dass es überhaupt passiert, weil die Erreger müssen erst in der Zecke praktisch mit der Blutmahlzeit umgewandelt werden, aktiviert werden. Und dadurch kann man, wenn man die Zecke innerhalb von Stunden entdeckt und entfernt, die Übertragung bei Borrelien fast komplett vermeiden.
Mhm. Wie ist es bei FSME?
Bei FSME ist es nicht der Fall. Das ist eine Virusinfektion und die wird unmittelbar übertragen. Also da müsste man schon praktisch fast unmittelbar danach die Zecke rauszupfen. Genau.
Dann gehen wir doch etwas genauer auf diese beiden Erkrankungen ein. Fangen wir mit der Frühsommer-Meningoenzephalitis an, also FSME. Sie haben ja bereits gesagt, das sind Viren, die hier die Erkrankung auslösen. Was sind denn die Erstsymptome der FSME?
Die FSME beginnt nach ein bis zwei Wochen Inkubationszeit mit unspezifischen Symptomen, also grippeartigen Symptomen über einer Erkältung. Typischerweise kommt es dann nochmal zu einem Abklingen der Beschwerden und nach einer Woche Beschwerdefreiheit können dann die schweren Krankheitszeichen erst auftreten.
Was sind das für schwere Krankheitszeichen? Welche Symptome treten dann auf?
Also das, wie die Krankheit ja auch bezeichnet ist, eine Meningoenzephalitis, also eine Entzündung der Hirnhäute oder des Gehirns selbst. Das führt in der Regel zu Müdigkeit, zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Nackensteife, diese Beschwerden. Mhm. Also wichtig ist da noch zu wissen, dass die Erkrankung vor allem bei älteren Menschen schwerer verläuft, vor allem Personen ab 60, 65 Jahre und jüngere, insbesondere Kinder, sind durch die FSME-Erkrankung deutlich weniger oder gar nicht gefährdet. Es verlaufen eben auch viele Erkrankungen asymptomatisch beziehungsweise so unspezifisch, dass sie eben gar nicht erkannt werden.
Die FSME verunsichert ja doch viele Patientinnen und Patienten. Einige haben doch auch eine große Angst vor dieser Erkrankung. Was würden Sie hier denn besonders ängstlichen Personen empfehlen? Oder welche Informationen würden Sie nochmal ganz explizit mit auf den Weg geben?
Also bei der FSME ist ja wichtig zu wissen, dass die geografisch sehr ungleich verteilt ist. Also die Fälle sind im Wesentlichen auf den Süden Deutschlands aufgeteilt. Also man kann sagen, 3/4 der Fälle tauchen im Bayerischen Wald und im Schwarzwald auf. Es sind insgesamt in Deutschland auch pro Jahr in Anführungszeichen nur um die 500 Fälle Größenordnung. Das heißt, es ist also eine seltene Erkrankung und der einzelne Patient wird die Erkrankung gar nicht auf dem Schirm haben, wenn er nicht aus so einer Risikoregion kommt oder eben dort sich aufgehalten hat.
Und es gibt ja keine Therapie gegen die FSME, aber es gibt ja eine Impfung, die für bestimmte Risikogruppen in bestimmten Regionen empfohlen ist. Das heißt aber, außerhalb dieser Regionen spielt die FSME keine wirkliche Rolle.
Genau. Zum Beispiel in Niedersachsen gibt es nur 2-3 Fälle irgendwie im Emsland und dann ist es im Vergleich zu anderen Risiken, die man so im Leben hat, ist das
vernachlässigbar.
Genau. Es ist eher so, dass es Leute, die sowieso schon Probleme haben mit irgendwie, Angststörungen, dass die sich dadurch vielleicht verrückt machen lassen und dann auch immer im Frühjahr wieder Zeitungsartikel erscheinen, die diese Angst sozusagen nochmal ein bisschen anfeuern.
Okay, dann ist es aber auf jeden Fall sehr wichtig, in der Beratung diese Fakten zu nennen, damit das Risiko auch realistisch eingeordnet werden kann.
Ja.
Dann kommen wir zur Lyme-Borreliose. Diese Erkrankung tritt deutlich häufiger auf als die FSME. Die tatsächliche Erkrankungshäufigkeit kann ja nur geschätzt werden. Eine Studie mit Abrechnungsdaten in Deutschland lässt zum Beispiel vermuten, dass mehr als 200.000 Personen pro Jahr in Deutschland daran erkranken. Wie wird die Lyme-Borreliose denn ausgelöst und wie verläuft sie?
Die Lyme-Borreliose wird durch Borrelien hervorgerufen, das sind Spirocheten, und die wiederum in Zecken übertragen werden. Genau, das heißt, die Zecke selbst ist sozusagen, trägt den Erreger in sich und kann die übertragen. Wir wissen, dass in Deutschland etwa je nach Region zwischen 5 und 15-20%, teilweise auch mehr Zecken, diese Borrelien in sich tragen.
Und welche Symptome sind typisch und in welchem Zeitraum können sie auftreten?
Das typischste Symptom der Lyme-Borreliose ist die sogenannte Wanderröte, das Erythema migrans, also ein wanderndes Erythem, was typischerweise um die Einstichstelle auftritt. Allerdings nicht unmittelbar, sondern erst nach 1-2 Wochen nach dem Zeckenstich. Breitet sich dann aus, zentrifugal, und typischerweise blasst es zentral ab, sodass dann eben so der Effekt der wandernden Röte eintritt.
Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist dann wichtig, um die Wanderröte von unspezifischen Entzündungen an der Einstichstelle zu differenzieren?
Genau, also kleinere Rötungen, die innerhalb der ersten 1, 2, 3 Tage um die Einstichstelle auftreten, sind eher unspezifische Entzündungsreaktionen oder eben durch die Verschmutzung auch hervorgerufen. Die Schwelle, ab der wir hellhörig werden, liegt bei ungefähr 5 cm. Das heißt also, Rötungen, die in den ersten Tagen auftreten, bis zu 5 cm, sind in der Regel unbedenklich. Also man kann das beobachten, und erst wenn es über 5 cm hinausgeht, dann sollte eben auch die Praxis aufgesucht werden und eine entsprechende Antibiotikatherapie begonnen werden.
Und kann ich denn eigentlich, bevor diese Symptome auftreten, schon wissen, ob die Zecke auch tatsächlich die Erkrankung übertragen hat?
Also man könnte theoretisch die Zecke selbst untersuchen, wenn man die aufhebt und in ein Labor einsendet. Also manche Labore bieten sowas auch an. Wir raten allerdings davon ab, weil auch wenn man den Status der Zecke kennt, ist es noch keine hundertprozentige Indikation für eine Antibiotikatherapie. Also man würde viele Patienten unnötig behandeln, weil die Erreger gar nicht übertragen wurden oder das Immunsystem des Patienten damit gut zurechtgekommen ist. Außerdem gibt es falsch negative Ergebnisse. Also es ist zu wissenschaftlichen Zwecken interessant, aber für die Versorgung von Patienten nicht sinnvoll.
Und könnte man dann auch prophylaktisch Antibiotika geben, um eine Infektion direkt zu verhindern?
Das kann man machen. Wurde auch schon in Studien untersucht in den USA, wo es teilweise noch höhere Inzidenzen gibt an der Ostküste. Und davon wird aber in den Leitlinien auch eher abgeraten, weil man eben insgesamt doch mehr Risiken hat und negative Effekte der Antibiotikatherapie als Nutzen durch Behandlung von Fällen, die ja eben auch nicht auftreten müssen. Also man muss so in der Größenordnung von 100 Patienten müsste man vorsorglich behandeln, um einen Fall zu verhindern.
Okay. Und es ist ja auch noch ausreichend, wenn man die Antibiotikatherapie dann startet, nachdem Symptome aufgetreten sind.
Genau.
Gut, dann gehen wir nochmal zum Fall zurück. Sie haben dem Patienten die Zecke entfernt. Und nochmal zusammengefasst, was würden Sie ihm jetzt mit auf den Weg geben? Was kann er tun? Worauf sollte er achten?
Genau, also wichtig ist zum einen, dass die Einstichstelle nach der Entfernung desinfiziert wird mit Alkohol oder Jod, weil eben dadurch auch nochmal Keime abgetötet werden. Nicht nur möglicherweise Borrelien, sondern auch andere Krankheitserreger, die bei dem Stich übertragen werden. Und dann würde man dem Patienten empfehlen, die Einstichstelle zu beobachten. Wenn die gut einsehbar ist, zum Beispiel am Bauch, ja, oder am Oberschenkel, Vorderseite, dann reicht es da einmal am Tag draufzuschauen. Wenn es jetzt irgendwie an einer weniger gut einsehbaren Stelle ist, dann müsste man vielleicht einen Partner oder Partnerin bitten. Genau, und man würde empfehlen, dass man 2 bis 3 Wochen auf jeden Fall, teilweise sogar 4 Wochen lang, diese Stelle noch beobachten sollte. Manchmal wird auch die Stelle mit einem Kuli markiert. Ja, wir haben ja manchmal auch Fälle von Kindern, bei denen das auf Klassenfahrten, Schullandheim auftritt. Mhm. Genau. Aber wenn eine Rötung auftritt, dann würde man die auch nicht übersehen, wenn man diese Körperregion anschaut.
Wir verfolgen den Fall weiter. Der Patient kommt nämlich tatsächlich in die Praxis zurück und er hat eine handtellergroße Rötung am Bauch bemerkt, die auch leicht juckt. Und nun ist er besorgt und hat Angst, dass der Erreger sich im Körper bereits ausgebreitet hat. Wie würden Sie jetzt weiter vorgehen und was vermuten Sie?
Beginnend mit der Information, dass man die Erkrankung sehr gut antibiotisch behandeln kann und dass wir auch sehr gut geeignete Antibiotika haben. Es gibt keine bekannten Resistenzen, das heißt, es reicht eine Antibiotikagabe. Mittlerweile weiß man auch, dass 10 bis 14 Tage Behandlungsdauer ausreichen. Mittel der Wahl wäre Doxycyclin. Da ist nur wichtig, die Patienten aufzuklären, dass sie Sonne vermeiden müssen während der Einnahme. Wenn das nicht möglich ist, dass die Patienten sozusagen nicht mit ihrem sommerlichen Leben vereinbaren können, dann würde man alternativ Amoxicillin empfehlen, was auch gut wirksam ist.
Tritt denn eigentlich immer ein Erythema migrans als Erstsymptom einer Borreliose auf oder können auch andere Symptome zuerst auftreten?
Also die Wanderröte ist das häufigste Symptom, mit der sich Größenordnung 3/4 der Erkrankungsfälle manifestieren. Es gibt aber auch andere Manifestationen der Leimborreliose, die mehr oder weniger einfach zu erkennen sind. Das eine ist die Neuroborreliose. Also nach einem unspezifischen Krankheitsverlauf am Anfang können eben zum Beispiel Facialisparese insbesondere bei Kindern auftreten oder eben auch Rückenschmerzen. Es gibt auch die Lyme-Arthritis, also dass Gelenke betroffen sind, insbesondere das Kniegelenk. Das tritt aber erst nach typischerweise einigen Monaten auf.
Und auch dann ist eine Antibiotikagabe noch wirkungsvoll?
Genau, also die Neuroborreliose-Fälle, die wurden früher sogar stationär therapiert. Mittlerweile weiß man, dass man die auch sehr gut oral behandeln kann, im Prinzip mit denselben Wirkstoffen, 2 bis 3 Wochen. Und bei der Lyme-Arthritis, die würde man so 4 Wochen behandeln. Das ist die einzige Manifestation, die man etwas länger behandelt.
Wenn es jetzt ganz unspezifische Symptome sind, wenn man sich nicht sicher ist, was jetzt genau diese, also beispielsweise jetzt eine Arthritis auslöst, könnte ja auch eine andere Ursache haben. Ist dann jetzt zum Beispiel eine Borrelien-Serologie angebracht oder gibt es andere Situationen, wo Sie sagen würden, jetzt ist es doch mal sinnvoll, das zu überprüfen?
Also wenn man sich mit den Symptomen nicht ganz sicher ist, wie spezifisch die jetzt sind oder ob das dazu passt, dann würde man eine Serologie abnehmen, die ja auch nach 2 bis 3 Wochen dann positiv sein sollte. Und man kann das dann auch als Ausschlussverfahren einsetzen.
Wie gut ist denn die Aussagekraft eines solchen Antikörpertests? Was muss man hier beachten?
Genau, so wichtig ist zu wissen, dass die Allgemeinbevölkerung mit 5 bis 10% oder sogar darüber hinaus solche Antikörper in sich trägt. Das heißt, man kann schön bei Kindern und Jugendlichen zeigen, es ist auch bei Robert-Koch-Institut-Studien gelungen, zu zeigen, wie das praktisch mit zunehmendem Lebensalter ansteigt. Kann man sich überlegen, wenn man also bei 10% der Bevölkerung positive Antikörper erwarten kann, dass man dem Patienten auch entsprechend mitteilen.
Kann man denn aus dem Test herauslesen, ob gerade eine akute Infektion stattgefunden hat?
Es gibt die Möglichkeit, wir haben ja von den Antikörpertypen IgG und IgM Antikörper. Die IgM-Antikörper sprechen für eine aktuell ablaufende Entzündung. Die IgG-Antikörper sind eher die Antikörper, die bestehen bleiben, aber auch dann lebenslang bestehen bleiben. Insofern eignen sich die Antikörper auch nicht, um den Therapieerfolg zu kontrollieren, sollten dazu auch nicht verwendet werden. Oder auch nicht bei vermeintlichen Langzeitverläufen für irgendwelche Reaktivierungen zu beobachten, weil dazu ist das nicht geeignet.
Okay, also ich höre schon raus, das sollte wirklich nur ganz begrenzt eingesetzt werden, weil einfach die Aussagekraft nicht so gut ist. Also wirklich nur in ganz wenigen Fällen ist so eine Serologie sinnvoll.
Genau, also im Zusammenhang mit der Borreliose ist die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten ganz besonders wichtig. Es geht ganz oft auch ein Stück weit um Beruhigung, Relativierung, aber auch um die Trennung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und was eben sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist.
Und Sie haben es jetzt ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Es wird ja auch über diese chronische Borreliose gesprochen. Ist das denn tatsächlich was auftreten kann, wenn beispielsweise jetzt die Therapie nicht anschlägt? Oder auch was würden Sie tun, wenn Symptome weiter bestehen bleiben?
Es gibt natürlich Fälle von, sag mal, unbehandelter Borreliose, weil sie einfach nicht erkannt wurde. Dann kann man sie aber immer noch behandeln. Und zwar mit einer ganz normalen Antibiotikagabe. Da gibt es auch mittlerweile sehr gute Studien, die gezeigt haben, dass länger andauernde Antibiotikatherapien oder auch eine Kombination von Wirkstoffen nicht sinnvoll ist, nicht ratsam ist. Was wir natürlich auch sehen, ist bei schweren Verläufen, dann sind natürlich Restzustände denkbar, die dann aber nicht antibiotisch weiter verbessert werden können. Also die Patienten müssen einfach symptomatisch behandelt und unterstützt werden, aber nicht durch weitere Antibiotikagaben oder auch noch weniger durch weitere Maßnahmen, die teilweise auf dem Gesundheitsmarkt angeboten werden, mit teilweise abstrusen Methoden.
Da sind wir schon so ein bisschen eben bei der Nachsorge. Gibt es da denn was, wenn jetzt die Infektion erfolgreich behandelt worden ist und auch keine weiteren Symptome bleiben, auf das die Patientinnen und Patienten trotzdem weiterhin noch achten sollten?
Nun, wichtig ist natürlich auch, die Patientinnen und Patienten zu informieren, Zeckenstiche zu vermeiden, durch entsprechendes Verhalten, aber auch Kleidung. Und eben auch die Zeckenstiche frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist auch, dass die Zecke gar nicht unbedingt unmittelbar zustechen muss, sondern teilweise noch Stunden nach einem Aufenthalt, vielleicht auch erst in der Nacht, danach erst sticht, weil sie auf der Haut sozusagen noch herumläuft und sich die beste Stelle aussucht. Das heißt, selbst unmittelbares Absuchen reicht eigentlich nicht aus, weil Zecken auch in der Kleidung zum Beispiel noch sich aufhalten können. Und das kann durchaus auch 1 bis 2 Tage nach einem Aufenthalt im Wald oder im Garten noch zu Zeckenstichen kommen.
Ja, vor allem, wenn dann die Zecke wirklich nicht in der Waschmaschine stirbt.
Nee, ja, die sind sehr zäh, ja, genau.
Das heißt also, auch nach einer Borrelieninfektion ist man nicht immun und damit auch nicht vor einer weiteren Erkrankung geschützt.
Nein, ganz im Gegenteil. Genau, also wir wissen von zum Beispiel Forst- und Waldarbeitern, dass die auch mehrere Zeckenstiche ja pro Jahr gerne haben und dann auch durchaus mehrfach eine Borreliose auftreten kann. Mhm. Aber pro einzelnen Zeckenstich ist die Wahrscheinlichkeit ja so in der Größenordnung von 1-2% für eine Erkrankung. Für die Übertragung etwas häufiger, aber dass wirklich eine Erkrankung sich herausbildet, da kann man die Patientinnen und Patienten auch ein Stück weit beruhigen, dass pro einzelnen Zeckenstich eben auch die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch ist, insbesondere nicht, wenn man die Zecken frühzeitig entfernt.
Gibt es denn etwas, was Ihnen besonders wichtig ist, was Sie zum Abschluss Ihren Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben möchten?
Ja, also für mich ist das ganze Thema Zecken, Borreliose, FSME ein Paradebeispiel für die Wichtigkeit der oder die Bedeutung der Kommunikation mit den Patienten in der Praxis, aber auch über die Praxis hinaus. Und auch die Pressearbeit spielt auch eine Rolle, weil wir eben immer wieder auch Patienten verängstigen und verunsichern, teilweise auch bedingt durch Kolleginnen und Kollegen in der Ärzteschaft, die auch nicht dazu beitragen, sag mal, die Erkenntnisse, die wir haben, rational an die Bevölkerung weiterzugeben.
Ja, dann vielen Dank, Professor Freitag, für das informative Gespräch und auch die Tipps für die Praxis und für die Beratung und die Kommunikation.
Sehr gerne.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal der Hinweis auf den Kurs zur Vorbereitung auf die Facharztprüfung Allgemeinmedizin. Darin enthalten sind der Fall von Professor Freitag zum Thema Zecken und Erkrankungen und noch viele weitere. Den gesamten Kurs gibt es als Printausgabe oder auch online auf springermedizin.de. Zugriff haben Sie mit einer DEGA-Mitgliedschaft oder einem Abo bei springermedizin.de. Auch für weitere Literaturhinweise lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Dort finden Sie zum Beispiel auch die relevanten Leitlinien verlinkt. Die ZFA Talks sind eine Kooperation von Springer Medizin und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Sollten Sie Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne. Sie finden unsere Mailadresse im verlinkten Artikel. Und damit danke, dass Sie dabei waren und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.